Hallo und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Als André Lichtschlag vor jetzt inzwischen mehr als 4 Jahren auf die Idee kam, diesen Podcast zu machen und wir dann den schönen Namen Asozial dafür fanden, hätte ich jedenfalls nie erwartet, dass es mal 200 Folgen geben würde und vielleicht ja noch ein paar mehr. Umso mehr freue ich mich jetzt und bin André Lichtschlag auch dankbar, dass er damals die Initiative ergriffen hat und diese Idee geboren hat im Rahmen des großen audiovisuellen Angebots von Eigentümlich Frei. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, vielen von Ihnen auch. Heute ist der Ausgangspunkt meiner Überlegungen eine Äußerung des Wirtschaftsministers der größten europäischen Industrienation, der in einer Talkshow, er redet ja viel in Talkshows, sehr viel, mehr oder weniger schlau, der dort jedenfalls gesagt hat, naja, wenn etwas Neues entstehen soll, dann müsse das Alte verschwinden, vernichtet, zerstört werden. Sinngemäß. Und ich glaube, er wollte damit auch an die Theorie der kreativen Zerstörung, an den Begriff, das Denkmodell der kreativen Zerstörung anschließen, die ja auch unter Anhängern der Marktwirtschaft und der wirtschaftlichen Freiheit und der Vertragsfreiheit sehr populär und verbreitet ist. Doch, da ist ein Haken. Wie so oft werden sich Politiker zu Dingen äußern oder Gedanken aufnehmen, die eine etwas oder oft sehr stark andere Bedeutung und Zielrichtung haben als die, in die sie selber zielen. Und so ist es auch mit der kreativen Zerstörung oder schöpferischen Zerstörung. Das ist eine Idee, ein Denkansatz, der vor allem mit der Person Schumpeter verbunden wird. Er war nicht der Erste, aber er hat es ausgeführt. Und es lohnt sich, sich mal zu überlegen, was man überhaupt in der Theorie des privaten Unternehmertums, in der Theorie eines freien Marktes unter kreativer Zerstörung verstehen kann und was Zerstörung ist, die nichts Neues schafft oder jedenfalls nichts Besseres und deshalb nicht kreativ ist, nicht schöpferisch ist. Kurz gesagt, das ist natürlich Zerstörung durch Staaten, nicht nur, aber in sehr wichtiger Weise. Doch, gehen wir einmal auf das Modell der kreativen Zerstörung ein. Es ist klar, wenn neue Dinge entstehen, wenn zum Beispiel neue Produkte oder neue Leistungen entwickelt werden und die auf einem freien Markt angeboten werden, kann es passieren, dass konkurrierende Produkte, konkurrierende Dienstleistungen unter starken Konkurrenzdruck geraten und dann auch verschwinden. Das kann man in allen Sektoren beobachten. Ich will jetzt gar nicht zu tief in Beispiele gehen. Und das führt dazu, dass ganze Industriezweige möglicherweise zerstört werden. Dass Firmen verschwinden. Es verschwinden nicht alle Firmen. Es gibt viele, die existieren Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber es kann sein, dass Firmen verschwinden. Damit verschwinden dann auch bestimmte Arbeitsplätze, bestimmte Berufsbilder. All das kann passieren. Und all das ist Teil eines schöpferischen Prozesses, in dem Neues Altes ersetzt. Das Kriterium dafür ist natürlich, dass Konsumenten, dass potenzielle Vertragspartner, die einen Leistungen, aus welchem Grund auch immer, oder die einen Güter mehr schätzen als die anderen. Es kann eine preisliche Revolution sein, sozusagen, also etwas wird auf einmal viel billiger durch bestimmte neue Produktionsweisen, dann verschwinden die anderen Produktionsweisen. Es kann ein ganz neues Produkt sein, etwas, was vorher nicht da war und was andere Produkte obsolet macht. Können Präferenzänderungen sein, die Menschen dazu bringen, für bestimmte Dinge weniger Geld auszugeben. Und für andere mehr. All diese Prozesse werden von Unternehmern angestoßen. Sie versuchen neue Angebote. Sie versuchen etwas besser zu machen als ihre Konkurrenten oder auch besser als sie selbst vorher, weil sie natürlich der Druck in einem freien Markt, sich zu verbessern, ganz extrem groß ist. Das kann auch zu großen Verwerfungen führen, wenn zum Beispiel bestimmte Orte, bestimmte Städte, bestimmte Bevölkerungsgruppen von irgendwelchen Produkten, von der Produktion von irgendetwas abhängig sind oder vom Angebot bestimmter Dienstleistungen abhängig sind, als Erwerbsarbeiter oder auch als Unternehmer, und diese dann unter massiven Druck geraten und die Anpassungsprozesse nicht so schnell gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das zu großen Verwerfungen auch führen. Aber letztendlich ist das Ergebnis eine Welt, in der alle besser gestellt sind, langfristig. Kurzfristig sind jedenfalls die Konsumenten immer besser gestellt, denn sie haben ja entschieden, dass sie andere Produkte haben wollen. Oder mit ein paar Zwischenstufen über den Preismechanismus dazu beigetragen, dadurch, dass sie billigere, günstigere Gegenstände, Waren, Dienstleistungen nachfragen, dass bestimmte Produktionsformen obsolet werden. Oder in einem sozusagen umgekehrten Prozess dann nur noch sehr wohlhabenden, reichen Menschen zur Verfügung stehen, weil sie teurer sind. Die ganze Entwicklung der Massenproduktion seit dem 19. Jahrhundert, vielleicht sogar seit dem Ende des 18., hat dazu geführt, dass viele Formen der Produktion verschwunden sind, und dieser Prozess geht bis heute weiter. Hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass sehr viele Menschen Zugang zu sehr vielen Dingen bekommen haben, zu denen die ganz breite Mehrheit der Bevölkerung vorher keinen Zugang hatte. Hat überhaupt zu einer gigantischen Steigerung der Produktivität geführt. Nun könnte man an dieser Stelle sagen, naja, da hat der deutsche Wirtschaftsminister doch recht. Wenn man bestimmte Formen der Energieerzeugung, der Energieumwandlung korrekter gesagt, also wenn man Kraftwerke abschaltet, wenn man bestimmte Formen der Mobilität, zum Beispiel Autos mit Verbrennungsmotoren, verbietet, das ist doch irgendwie das Gleiche. Und das ist so ein in vielen Sphären des Denkens sehr verbreiteter Irrtum, dass, wenn mit staatlichem Zwang etwas gemacht wird, was so ähnlich auch in der privaten Interaktion zumindest vom Ergebnis her möglich ist, dass das dann ja was Gutes wäre. Aber das ist ein grober Irrtum. Das ist keine kreative Zerstörung, weil die Zerstörung nicht von freiwilliger Interaktion, von Unternehmertum angetrieben ist, sondern von über die politische Ökonomie vermittelten politischen Entscheidungen, die mit Zwangsmacht durchgesetzt werden. Nehmen wir den Weg zum Elektroauto oder weg vom Verbrennungsmotor. Das ist eines von sehr vielen Beispielen. Es könnte sein, dass sich Elektroautos langfristig durchsetzen. Es ist bis jetzt nicht passiert. Und dann würden tatsächlich viele Verwerfungen auch eintreten. Es würden wahrscheinlich ganze Berufsgruppen obsolet werden, die und eine ganze Menge auch kleiner und mittlerer Unternehmen, die eben in die Wertschöpfungsketten der Verbrennungsmotorproduktion involviert sind. Das könnte passieren, und das ist in vielen Bereichen passiert. Man muss sich nur die Druckindustrie und sowas angucken, viele andere Industrien, die heute weitgehend automatisiert sind und wo viele Berufe weggefallen sind. Das könnte auch passieren. Aber so läuft der Prozess ja nicht. Es gibt ja keinen Wettbewerb, der zur Zerstörung führt, sondern von oben angeordnet eine staatliche Regulierung, die zur Zerstörung von Industrien führt. Und zwar ohne, dass sie in einem freien Spiel von Nachfrage und Angebot, von Preisen, von mir aus auch sogar von staatlichen Regulierungen hinsichtlich von Abgasen und so etwas, sich ergeben hätten. Das passiert nicht, sondern es wird verboten. Und das ist unkreative Zerstörung, weil die Ergebnisse, die möglichen Ergebnisse eines Prozesses, der durch auf einem freien Markt passiert, vorweggenommen werden und damit wird zerstört. Das ist unproduktiv, denn es werden Strukturen zerstört, es werden ganze Produktionszweige, ganze Industriezweige zerstört, ohne dass das freiwillig geschieht. Also von denen, die zerstört werden, geschieht es ja selten freiwillig, aber zumindest haben die sich dann nicht angepasst rechtzeitig an die Präferenzen derjenigen, die ihre Produkte nachfragen sollen. Sondern durch politische Entscheidungen, die immer durch vieles gekennzeichnet sind, vor allem aber dadurch, dass die politischen Entscheider die Kosten ihrer Entscheidungen nicht tragen. Und das betrifft übrigens auch in gewisser Weise die Mehrheiten, die diese Politikerinnen und Politiker wählen. Die tragen die Kosten nicht. Sie sind oft gar nicht abzuschätzen. Aber das ist der fundamentale Unterschied zu einem freien Markt. Dort tragen die Akteure, die Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir auch mal politisch korrekt sein wollen, tragen die Folgen ihres Handelns. Wenn sie sich den wandelnden Präferenzen nicht anpassen, verschwinden sie vom Markt. Das ist eine Zerstörung, die per Summe Wohlstand schafft. Industrieanlagen, überhaupt Produktionsanlagen abzuschalten oder vor Ende ihrer Nutzungsfrist, wenn noch Nachfrage bestünde, sozusagen ihren Betrieb zu verbieten. Das ist eine Zerstörung, die nichts mit kreativer Zerstörung zu tun hat. Das ist sozusagen zerstörerische Zerstörung. Dieser Unterschied ist sehr wichtig, denn kreative Zerstörung, schöpferische Zerstörung setzt darauf, dass sich Neues in möglichst großer Freiheit entwickeln kann, dass es versucht werden kann und dass es dann, um zu einer Massenerscheinung oder sogar zu einer beherrschenden Erscheinung zu werden, zu einem beherrschenden Produkt, durchsetzen muss gegen all das andere, was schon besteht. Und sei es nur, wenn es etwas ganz Neues ist, im Kampf oder in der Auseinandersetzung, das Wort Kampf nehme ich zurück, das wird mir viel zu oft gebraucht, in der Auseinandersetzung, im Wettbewerb um die Nutzung von Ressourcen, von den Ressourcen der Konsumenten und von allen Ressourcen, die überhaupt notwendig sind. Es muss also, kurz und vereinfacht gesagt, jemand die Dinge oder Leistungen kaufen, freiwillig. Und wenn aus diesem Wettbewerb etwas ausgeschlossen wird, dann ist das keine schöpferische Zerstörung durch politische Entscheidung. Wenn es ausgeschlossen wird, weil es niemand mehr kauft, dann führt das zu schöpferischer Zerstörung. An dieser Stelle die kurze Werbeeinblendung. Sie können, wenn Sie mögen, wenn Sie das mögen, was Sie hören und was Sie auf diesem ganzen audiovisuellen Angebot hören, können Sie dafür bezahlen. Wie das funktioniert, finden Sie überall direkt auf den Plattformen, wo Sie mir jetzt gerade zuhören oder eventuell auch zusehen. Und Sie können auch bezahlen, wenn Sie ganz anderer Meinung sind, aber sich doch irgendwie provoziert fühlen. Vielen Dank und Ende der Werbeeinblendung. Der Begriff der schöpferischen Zerstörung, der mich heute beschäftigt, geht letztlich natürlich über wirtschaftliche Fragen im engeren Sinne hinaus und auch da lohnt es sich, ihn zu analysieren. Gehen wir mal in das Feld der Institutionen, der Werte, der Organisationsform des menschlichen Zusammenlebens. Auch dort kann man dieses Modell anwenden. Und auch dort ist ein ganz wichtiges wirtschaftliches Problem, dann sollte die Richtschnur sein und ist es nicht, wenn es von oben passiert. Man könnte ja naiverweise sagen, naja, Revolutionen, so wie die Französische Revolution, die Oktoberrevolution, Ja, der Oktoberputsch, aber doch die Umwälzungen in Russland und viele andere. Das ist doch die höchste Form der schöpferischen Zerstörung. Nein. Politische Revolutionen, Umwälzungen ganzer gesellschaftlicher Strukturen von oben und nicht in Interaktion, freie Interaktion, sind die niedrigste Form. Sie sind eine tatsächliche Zerstörung. Das betrifft Lebensformen, aber auch politische Institutionen. Also hat der Begriff der schöpferischen Zerstörung, wenn man ihn etwas weiter abstrahiert und etwas weiter fasst, sehr viel mit der Debatte zwischen einer sozusagen revolutionären Gesellschaftstheorie oder Theorie der gesellschaftlichen Veränderung und einer evolutionären zu tun. Nun kann man immer sagen, dass es Situationen geben kann, in denen so etwas wie eine Revolution notwendig ist, um ganz fürchterliche Verhältnisse abzulösen. Das will ich nicht bestreiten. Aber die grundlegende Idee, dass dann, wenn ich die Macht in der Zentrale an mich reiße, das ist die grundlegende Strukturidee der Französischen Revolution, ebenso wie des Oktoberrevolution genannten Oktoberputsches in der Sowjetunion übrigens, bei allen Unterschieden, bei allen fundamentalen Unterschieden auch in der Wertebasis, ohne Zweifel. Aber trotzdem ist das eine Gemeinsamkeit. Die Idee, die Macht im Zentrum zu ergreifen, und dann von oben Veränderungen umzusetzen. Damit zerstört, wird durch die Akteure, die da handeln, sehr viel zerstört. Politische Revolutionen zerstören sehr viel im Namen dessen, dass es aber schöpferisch ist und danach die neue Welt entsteht. Und das ist genauso gefährlich wie bestimmte Formen im engeren Sinne der wirtschaftlichen Interaktion, bestimmte Formen von Produkten, bestimmte Formen von Dienstleistungen zu verbieten oder zu zerstören von oben, wenn es Nachfrage dafür gibt. Und sich anzumaßen als Staat zu wissen, was die richtigen Dinge sind, die produziert werden müssen. Es ist was ganz anderes, wenn Menschen glauben, sie müssten andere Produkte kaufen. Ein Beispiel zu nennen, wenn alle Menschen irgendwann glauben oder die ganz überwiegende Mehrzahl, dass vegane Ernährung gut ist, so wird das einen wahnsinnigen Druck ausüben auf viele Nahrungsmittelproduzenten. Es wird sicher, wenn man nicht absolut totalitär herangeht, ein Markt dafür bleiben, auf dem da Menschen wie ich sich ernähren könnten, aber es ist auch klar, dass das wahrscheinlich auf das Preisniveau dramatische Auswirkungen hätte dort, weil Skaleneffekte dann eine Rolle spielen und vieles andere eine Rolle spielt. Das ist aber etwas anderes, als staatlich anzuweisen, dass zum Beispiel in bestimmten, keine Ahnung, Kantinen oder irgendwo in Läden nur noch bestimmte Dinge verkauft werden dürfen. Präferenzen ändern sich. Und übrigens ändern sich Präferenzen sehr oft der einzelnen Menschen sehr oft auch so, dass sie mir überhaupt nicht gefallen. Dass ich mich frage, ob viele Menschen wahnsinnig geworden sind. Übrigens, das nur als Nebenbemerkung, die ich aber schon in den letzten 200 Folgen öfter mal gemacht habe, diese ganzen Debatten, was richtig sei zu kaufen und falsch sei zu kaufen, unabhängig vom Preis und von den eigentlichen Produktqualitäten, ist natürlich eine unglaubliche Wohlstandsdebatte. Das können sich nur sehr reiche Leute, und im Weltmaßstab sind wir hier alle sehr reiche Leute in Deutschland, überhaupt leisten. Sie vergessen dabei, viele dieser Menschen, dass dieser Wohlstand überhaupt nur da ist durch ständige unternehmerische Zerstörung und den durch Regeln gebundenen wenigstens teilweisen Verzicht auf staatliche Zerstörung. Dort, wo alles staatlich geregelt wurde, ist dieser Wohlstand nie da gewesen. Gut, aber kommen wir wieder zum Institutionellen zurück. Wenn man also versucht, wenn politische Machtträger versuchen, gesellschaftliche Zusammenhänge, Institutionen, Organisationsformen, Formen des Zusammenlebens von oben zu ändern, bestimmte Dinge zu verbieten oder bestimmte Dinge auch massiv einzuführen, wie es kommunistische Diktaturen getan haben, wenn sie versuchen, auch jede Form des Dialogs zu steuern, dann zerstören sie oder stören zumindest das, was menschliche Gesellschaften stark macht, nämlich der Wettbewerb, der friedliche Wettbewerb, nicht nur zwischen Unternehmern, Unternehmern im engeren Sinne um die Gunst der Käufer, sondern auch den Wettbewerb der Ideen, den Wettbewerb um verschiedenste Formen der Interaktion, des Zusammenlebens, der eigenen Lebensgestaltung. Das wird zerstört unter einer Illusion, dass man dann, wenn man etwas im Ganzen verändert, die Folgen auch nur annähernd abschätzen könnte. Das ist natürlich vollkommen irrsinnig, wird aber trotzdem von vielen geteilt. Sie denken, wenn wir den Menschen bestimmte Dinge vorschreiben oder wenigstens bestimmte Dinge verbieten zu tun, und ich rede hier nicht von Eingriffen in die Freiheit anderer oder so etwas, sondern bestimmte Lebensformen, oder wenn wir die auch nur in die richtige Richtung natschen, wie man heute sagt, also Anreize setzt, dann wird das schon alles so weiter funktionieren. Dann wird es nur besser sein. Die Menschen werden sich besser fühlen, die Gesellschaft ist besser, sonst bleibt alles gleich. Das ist jedoch Unfug. Wenn ich zum Beispiel ständig in die Vertragsfreiheit eingreife, zum Beispiel bei Mietendeckel oder Gleichverstaatlichung und Ähnlichem, dann erreiche ich vielleicht an der Oberfläche und kurzfristig, oft aber nicht mal da, bestimmte Ziele. Langfristig erodiere ich aber das Verantwortungsgefüge einer Gesellschaft freier Menschen. Ich zerstöre Unternehmertum, ich schränke es ein. Übrigens alle, die so massiv zentral regulieren wollen, die das Leben von Menschen kreativ anpassen wollen an das Weltbild einiger, können für eines dankbar sein. Und das ist in gewisser Weise eine perverse Logik. Aber glücklicherweise für den Wohlstand aller Menschen und selbst derer, die denken, sie könnten durch zentrale Mechanismen Gesellschaften, Wirtschaften und Staaten steuern, Gott sei Dank für diese, gibt es immer Unternehmertum, immer Menschen, die etwas Neues schaffen, die Bedürfnisse erkennen und die befriedigen. Und das ist sehr gut so. Übrigens ist das eines der Überlebensgeheimnisse, so lange Überlebensgeheimnisse kommunistischer Diktaturen. Ohne Schwarzmärkte wären die viel früher kaputt gegangen. Ganz ohne Zweifel. Aber in diesem zweiten Teil, heute will ich mich noch etwas von der Wirtschaft noch stärker lösen. Es ist unsinnig zu glauben, dass man im Namen hehrer Ziele Gesellschaften als Ganzes verändern kann von oben. Gesellschaften, ich weiß, manche sind skeptisch gegenüber dem Begriff, ich in gewisser Weise auch, aber ich glaube, an dieser Stelle passt er. Formen des Zusammenlebens verändern sich gut dadurch, in guter Weise dadurch, dass Menschen viele Dinge ausprobieren und sie so weit wie möglich aber die Verantwortung auch für diese Experimente tragen, also auch die Kosten dafür. Und wenn dann viele Menschen ihre Lebensweisen ändern, wenn dann viele Menschen Werte, ihre eigenen Werte anpassen, verändern, dann ist das eine gute Sache, weil es sozusagen ein Ausdruck von Freiheit ist und langfristig auch Freiheit ermöglicht. Wenn das aber von einer zentralen politischen Macht, die gar keine Verantwortung trägt, die auch praktisch individuell gar keine Risiken trägt, verändert wird mit Zwangsmechanismen, dann sind nicht nur die Folgen nicht abschätzbar, die konkreten Folgen von einem Mietendeckel oder von irgendwelchen anderen Dingen, sondern es erodiert auch weiter die Grundlage der kreativen Zerstörung, nämlich individuelle Verantwortung. Und sie wird ersetzt durch kollektive Verantwortungslosigkeit. Und das ist keine kreative Zerstörung. Die Zerstörung der individuellen Verantwortung oder auch nur die Störung, wenn wir es etwas sanfter formulieren wollen, ist nicht kreativ. Es passiert zwar auch irgendwas Neues, es passiert aber etwas, was die Freiheit der Menschen immer weiter einschränkt. Das ist kein globales Argument oder kein allgemeines Argument, sage ich besser, gegen jede Art von Regulierung. Und darum will ich zum Schluss noch einmal einiges dazu sagen. Zu dem Rahmen, den man für einen Prozess der kreativen Zerstörung sowohl der kreativen schöpferischen Zerstörung sowohl im engeren wirtschaftlichen Bereich als auch darüber hinaus in allen Sphären des Zusammenlebens finden kann. Staaten sollen einen Rahmen für diesen Zerstörungsprozess setzen. Man könnte auch argumentieren, dass es vielleicht gerade im wirtschaftlichen Feld Abfederungen gibt, zeitweise zielgerichtete Abfederungen dafür, wenn dieser Zerstörungsprozess sozusagen sehr schnell und kurzfristig bestimmte Gruppen oder in Mitleidenschaft zieht. Aber es darf nie, dass ein Prozess ergebnisorientiert gesteuert werden vom Zentrum aus, auch keine gesellschaftlichen Prozesse. Das heißt, einfache Regeln, klar zu befolgende Regeln auf der Basis von individueller Verantwortung, das heißt vor allem individuelles Eigentum und natürlich Schutz der Person, der Freiheiten jeder Person. Solche Regeln sind wichtig. Solche Regeln ermöglichen Zerstörung. Regeln, die Lebensformen vorschreiben, die eine Lebensform über andere präferieren, die zuweilen jedenfalls im Namen der Antidiskriminierung tatsächlich staatlicherseits diskriminieren, die Lebensform über andere präferieren, die zerstören Kreativität. Die gaukeln eine Scheinkreativität und eine Scheinveränderung vor, die aber sehr fragil ist, weil die Veränderer und das Veränderte dann am Tropf des Staates hängen. Materiell, aber auch geistig. Und das ist gefährlich. Schöpferische Zerstörung ist also nichts, was ein Wirtschaftsminister anordnen kann oder irgendein anderer Minister, was eine Regierung anordnen kann. Eine Regierung kann nichts schöpferisch zerstören, jedenfalls nicht im Inneren. Das ist aus meiner Sicht die Quintessenz aus der Debatte über schöpferische Zerstörung. Schöpferische Zerstörung ist etwas Gutes, wenn sie auf Basis von individueller Verantwortung, individuellem Eigentum und Vertragsfreiheit passiert. Sie kann gigantische Umwälzungen hervorrufen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, überall. Und sie ist etwas Schlechtes, wenn das Ergebnis der Zerstörung und das, was danach entstehen soll, schon vorbestimmt sein soll, in der Rhetorik, aber auch im Handeln. Schöpferische Zerstörung ist also immer unternehmerisch und es basiert immer auf Freiheit. Es ist nicht ohne Spannung, nicht ohne lokale Verluste, Bedrohung und etwas, aber eine so gedachte schöpferische Zerstörung schafft Wohlstand, erhält Freiheit. Eine Zerstörung, wo etwas zerstört wird, weil es politische Gründe dafür gibt, auch wenn es Gründe sind, die Mehrheit teilen, vernichtet Wohlstand. Und damit verbleibe ich und freue mich auf die nächsten Folgen, die 201., die 202., dritte und so weiter und sage Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.